Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Herzlich willkommen zur 24. Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo an alle, die uns gerade zuhören. Hallo Eva.
Hallo Sabine.
Wir wollen heute über die Vermögenssteuer reden und damit über Vermögen. Und das ist das, was wahrscheinlich die allerwenigsten von uns haben. Dazu gehören Geld- und Sachvermögen, Unternehmen, Häuser, Autos, teurer Schmuck, Kunstwerke, zum Beispiel euer Picasso im Wohnzimmer. Und es ist ja allgemein bekannt und auch unbestritten, dass genau beim Vermögen die Ungleichheit in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Und, so wird auch gesagt, zu Recht, eine solche Ungleichheit stellt Gesellschaften vor ernsthafte Probleme, insbesondere was die Demokratie angeht, da mit einem sehr konzentrierten Reichtum eine unermessliche Macht verbunden ist. Aber glücklicherweise ist das Thema wieder oder endlich in der öffentlichen Debatte. Sogar die SPD hat jüngst einen Vorschlag gemacht, der diese Vermögenskonzentration ein bisschen eindämmen soll. Dazu wollte sie unter anderem die Erbschaft- und Schenkungssteuer reformieren, was aber die Union direkt abgewatscht hat, ne?
Ja, beziehungsweise der Fraktionsvorsitzende Jens Spahn, der versucht das jetzt so ein bisschen auszusitzen und zu schieben als Thema, ne?
Und jetzt gerade hat ja auch die SPD, die macht jetzt so ein bisschen sozialdemokratische Zuckungen derzeit in den Medien. Die Bild hat sogar getitelt, SPD probt den Klassenkampf.
Ui.
Genau. Warum aber das Thema auch in der Öffentlichkeit ist, ist, dass derzeit der sehr bekannte französische Ökonom und Ungleichheitsforscher Gabriel Sigmund mit seinem neuen Buch durch die Lande zieht. Und dieses Buch ist bei Suhrkamp erschienen in deutscher Übersetzung, jetzt gerade am 6. Februar, und trägt den Titel Reichensteuer aber richtig. Und darin stellt er sein Konzept einer weltweiten Mindeststeuer und zwar auf extrem hohe Vermögen vor. Das Konzept ist nicht ganz neu, es wird schon eine Weile international diskutiert. Sigmar hat ja schon vor ein paar Jahren ein Buch publiziert mit dem Titel Triumph der Ungerechtigkeit mit einem ganz ähnlichen Thema schon. Und jetzt war er aus Anlass seiner Neuerscheinung in Berlin, hat Vorträge gehalten, längere Interviews gegeben. Eins davon wollen wir auch an der Stelle kurz empfehlen, nämlich so einen richtig lohnenswerten Deep Dive könnt ihr bei Jung und Naiv hören. Das packen wir euch in die Shownotes. Und last but not least, gerade am vergangenen Freitag auch am 6. Februar, ist eine super wegweisende Studie vorgestellt worden auf der Bundespressekonferenz. Und zwar hat sich der bekannte Steuerexperte Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mit seinem Team mal näher angeguckt, was eigentlich eine reaktivierte Vermögensteuer nach dem Konzept der Linken einbringen würde. Reaktiviert, weil sie war ja mal aktiv und, das hatten wir auch in unserem Podcast schon öfter mal erwähnt, sie ist seit 1997 in Deutschland ausgesetzt. Der Auftrag für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, also für den Steuerexperten Bach und sein Team, der kam von der Linken selbst und zwar von der Fraktion Die Linke im Bundestag, aber auch, Achtung, jetzt kommt ein schönes Wort, von der Fraktionsvorsitzendenkonferenz der linken Fraktion in den Landtagen und mit beauftragt hat auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und so viel dazu schon so ein bisschen gespoilert. Eine der Ergebnisse der Studien, sicherlich eines der interessantesten Ergebnisse war, wie viel würde denn der Staat einnehmen, käme es zu einer Vermögenssteuer, wie es die Linke vorschlägt? Und das wäre ziemlich viel, ne Eva?
Mhm.
Mindestens 100, aber durchaus auch bis zu 150 Milliarden Euro wird da ausgerechnet. Und das ist doch mal ein echtes Pfund. Pro Jahr, genau. Das ist doch mal ein echtes Pfund, mit dem man in den politischen Auseinandersetzungen gut punkten kann. 150 Milliarden Euro im Jahr. Ich habe mal ausgerechnet, ich könnte dafür 50.000 Bugattis kaufen. Also so ein Luxusauto, was 3 Millionen Euro kostet.
Okay.
Das ist jetzt nicht unbedingt mein naheliegendstes Interesse. Ich könnte aber auch allen EinwohnerInnen Berlins, wenn ich das Geld hätte, also circa 3,7 Millionen, ein Einfamilienhaus schenken. Also Ich habe da so ein bisschen überlegt, was ich alles mit dem Geld machen könnte. Aber es ist ja nicht für mich gedacht, leider, sondern es ist für den Staat gedacht. Man könnte auf jeden Fall mit diesem Geld alle maroden Schulen sanieren. Man könnte Kinderarmut beseitigen. Man könnte Wohnungen bauen. Und von einer irgendwann vielleicht mal funktionierenden Bahn möchte ich gar nicht träumen. Also es lohnt sich, das Thema Vermögenssteuer nochmal genauer anzugucken. Gerade auch, weil da so viele Mythen wieder drumherum ranken. Und wir gucken uns an, was es bringen könnte und wie weit es überhaupt hinreichen kann, um diese massive Ungleichheit zu überwinden. Und du, Eva, hast dir das dankenswerterweise alles ein bisschen näher angeguckt, ne?
Ich habe mir die Studie näher angeguckt und noch ein paar andere Dinge. Und ja, dein letzter Hinweis, der katapultiert uns richtig rein in so eine gewisse Spannung oder eine Ambivalenz bei diesem Thema, die auch vielleicht diese Sendung dann so ein bisschen durchzieht. Denn einerseits müssen wir unbedingt für eine Vermögenssteuer kämpfen. Ich zumindest bin unbedingt dafür und ich glaube, du bist auch unbedingt dafür, kann ich jetzt schon mal sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Aber andererseits ist halt das Dilemma, damit springen wir dann letztlich doch immer noch zu kurz, wenn wir die Ungleichheit wirklich bekämpfen wollen. Und du hast ja kürzlich ein sehr schönes Buch herausgebracht, das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, mit dem Titel Der verdrängte Kapitalismus, Möglichkeiten und Grenzen antifaschistischer Wirtschaftspolitik. Das ist ein Gesprächsband und darin widmet ihr euch unter anderem auch nochmal dieser Frage der Vermögensbesteuerung. Und da wollen wir dann später im Verlauf der Sendung nochmal drauf eingehen, weil ihr nämlich genau diese Ambivalenz, ne, die das Thema hat, euch nochmal genauer vornehmt. Ich finde, wenn wir jetzt in diese erstmal sehr realpolitischen Auseinandersetzungen einsteigen um eine Vermögenssteuer, dann ist eigentlich ja der Titel zu dem Kapitel, über das wir später sprechen, das ist ein Zitat von dem Marx-Kenner und politischem Ökonomen Ingo Stützle, der ist da, finde ich, irgendwie sehr gut leitend und der kann diese Sendung sehr gut klammern. Da heißt es nämlich Vermögensteuer, jeder Geländegewinn zählt.
Genau.
Und das, finde ich, bringt es total super auf den Punkt, ne?
Jeder Geländegewinn zählt, aber für den Einstieg, Eva, kannst du noch mal ganz kurz uns sagen, wie genau schaut es jetzt aus mit der Vermögensverteilung? Was sagt diese Studie? Weil es heißt ja immer, man könnte das so schwer beziffern, was die Vermögenden in diesem Land genau besitzen.
Das ist auch grundsätzlich nicht ganz so einfach, weil die Reichsten sich eben nicht gerne in die Karten schauen lassen und bei entsprechenden Haushaltsbefragungen dann auch sehr zurückhaltend sind. Und weil die Vermögenssteuer nicht mehr erhoben wird, haben wir auch kein Vermögensregister darüber, ne? Aber es ist so, dass Stefan Bach und sein Team sich jetzt wirklich die besten verfügbaren wissenschaftlichen Daten angeschaut haben. Die haben die miteinander kombiniert und dann wird das fortgeschrieben, mit Blick auf die Entwicklung der Vermögenspreise für den Stand ganz aktuell für 2026. Und dabei kommt eben raus, mittlerweile gehören fast 70% des gesamten privaten Nettovermögens, also das ist das Vermögen abzüglich aller Schulden, den oberen 10% in der Bevölkerung. Und die mittleren 40%, die haben knapp 30% davon. Und die gesamte untere Hälfte der Bevölkerung, die hat quasi gar nichts oder so Brosamen, könnte man sagen, ja. Die besitzen gerade mal 1,2% des gesamten privaten Nettovermögens in diesem Land. Und damit zeigen die Daten halt, dass die Ungleichheit seit den letzten Erhebungen dieser Art noch mal größer geworden ist. Und ich finde, das ist jetzt auch nicht so richtig überraschend, wenn man sich anschaut, wie sich einerseits zum Beispiel die Reallöhne in den letzten Jahren entwickelt haben und wie andererseits ganz massiv die großen Vermögen und Vermögensanlagen wieder gewachsen sind. Oxfam hatte da jetzt auch zum anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos wieder eine schöne Zahl ausgegraben. Die haben da nämlich gesagt, seit 2020 ist das Vermögen der MilliardärInnen jetzt weltweit betrachtet, ne, inflationsbereinigt um mehr als 80% gestiegen.
Krass.
80-prozentige Reallohnsteigerung, ja, das wäre doch mal was, oder,
ja,
Sabine?
Allerdings.
Und das heißt, jetzt wieder zurück auf Deutschland geblickt. Wir sehen also an den Zahlen zur Vermögensverteilung, Deutschland zementiert weiterhin seinen Platz als eine der ungleichsten Demokratien der Welt. Und wenn man diese Zahlen sich anschaut, dann muss man dazu sogar immer noch wissen, die sind sogar immer noch konservativ gerechnet, ja. Weil sich die Datenlage zu den Top-Vermögen in den letzten Jahren zwar verbessert hat, aber sie ist halt immer noch nicht komplett lückenlos.
Das klingt alles tatsächlich irre, aber diese Zahlen, ne, also diese 10% gehören 70% und so, Kann man das nochmal ein bisschen plastischer runterbrechen? Also wie viele, ich sage jetzt mal Familienclans, sind denn hierzulande stinkreich? Ich sage jetzt immer Familienclans, weil es immer so schön heißt, Familienunternehmen.
Mhm.
Wie viel haben die so in ihrem Besitz?
Okay, wir machen dazu mal ein kleines Ratespiel, ja?
Oh Gott, okay.
Das ist nicht von mir. Das stammt von der Entwicklungsorganisation Oxfam und auch die Ungleichheitsforscherin Martina Linatas hat das in ihrem Buch benutzt und die hat da mal auch eine Umfrage zu auf Instagram gemacht. Also Sabine, wenn du jeden Monat 1 Million Euro geschenkt bekämst,
oh,
wie lange würde es dauern, bis du so reich wärst wie der reichste Mensch, man muss sagen Mann,
klar,
in Deutschland? Wären das entweder 34 Jahre oder 340 Jahre oder 3400 Jahre?
Mhm.
Also im Jahr hast du dann insgesamt 12 Millionen Euro. Wie lange dauert das?
Also wenn du das jetzt schon so fragst, ja, dann, also reichen würde mir das erste, ja, 34 Jahre, weiß ich gar nicht. Aber ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal die Mitte.
Ah, 340 Jahre?
340 Jahre, ja.
Okay, das ist leider falsch, also weil es ist noch
ehrlich
krasser.
Ehrlich gesagt habe ich mir das schon fast gedacht.
Du wärst nach 3400 Jahren theoretisch so reich wie Dieter Schwarz, ja, der Unternehmer, der das Kaufhandelsimperium Lidl und Kaufland unter anderem hat. Der war zumindest zum damaligen Zeitpunkt über 40 Milliarden Euro reich.
Mhm.
Und nochmal zur Erinnerung, ne? 1 Milliarde, das sind 1000 Millionen. Ja, mhm. Man vergisst es ja öfter auch nochmal so ein bisschen. Genau, aber du wärst halt nur theoretisch so reich wie der, denn dessen Vermögen vermehrt sich ja ständig weiter. Das galoppiert ja ständig davon, ne, mit so Renditen zwischen 6-10%, manchmal auch 12% pro Jahr.
Ja, das
Jahr.
Ist doch das mit diesen, der Teufel kackt immer auf den größten Haufen.
Ja, auf jeden Fall. Naja gut, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Dieter Schwarz, das ist das absolute Extrembeispiel, der steht ganz an der Spitze und sind nicht alle so reich wie er, also mehrfacher Milliardär. Aber wir haben mittlerweile in Deutschland immerhin schon 249 Milliarden Vermögen, die man zählen kann, und 3.900 Personen besitzen zudem laut der Boston Consulting Group jeweils über 100 Millionen US-Dollar, ja. Und eine andere schöne Zahl ist auch noch die hier. 800.000 Personen, die müssen in unserem Land nicht arbeiten gehen, weil sie eben von ihren Renditen leben können, also ihren Einnahmen, ja, was sie ihren Anlagen an den Finanzmärkten verdienen oder was sie aus der Miete rausholen, die Leute ihnen zahlen müssen. Das heißt, das finde ich auch nochmal so krass in dieser Bürgergelddebatte. Ja, wir reden über Arbeitsweigerung. Warum reden wir nicht über diese 800.000 Leute,
allerdings,
die nichts anderes machen, als von dem Vermögen oder den Erträgen des Vermögens zu leben, was andere Leute für sie erarbeiten.
Mhm. Okay, und jetzt nochmal zurück zu dieser Studie, die das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung berechnet hat oder errechnet hat. Also es ist ja so, dass bei einer Vermögenssteuer à la Linke nur die obersten Superreichen maßgeblich mehr Steuern zahlen müssen, oder? Also gerade nicht diese Mittelschicht, womit ja in den Medien permanent Angst gemacht wird, dass es die Mittelschicht trifft, aber die sind gar nicht davon betroffen, oder?
Du sagst es, und das ist auch nochmal so ein Aspekt, den kann man sich nicht häufig genug klar machen. Von der Vermögenssteuer, wie sie jetzt durchgerechnet worden ist, da wären gerade mal 1,9% der Bevölkerung betroffen, also insgesamt wirklich sehr, sehr wenige Menschen. Und noch dazu ist es so, dass rund 2/3 der Steuer, die müssten allein von den Personen mit einem Vermögen von über 100 Millionen Euro erbracht werden und über 1/3 sogar allein nur von den MilliardärInnen. Da sieht man ganz klar, es gibt überhaupt keinen Grund in der Mittelschicht, diese Panik zu schieben vor der Wiedereinführung einer Vermögenssteuer. Ja, ganz im Gegenteil. Große Mehrheit der Bevölkerung würde extrem davon profitieren, weil dann nämlich die Superreichen in diesem Land sich zumindest wieder etwas angemessener an der Finanzierung der Gesellschaft beteiligen würden. Denn davon sind wir gerade einfach meilenweit entfernt, ne? Und das ist auch durch nichts zu rechtfertigen.
Mhm.
Aber dazu kommen wir ja später nochmal, ne?
Genau.
Ich habe gedacht, es wäre vielleicht ganz gut, mal ganz kurz über die Architektur dieser Vermögenssteuer zu reden. Also wie sollte die eigentlich aussehen? Was hat das DIW sich da genau angeguckt?
Mach, schieß los.
Also, untersucht wurde unter anderem eine Vermögenssteuer, die beginnt ab dem Vermögen von 1 Million Euro. Und da soll ein Steuersatz von 1% greifen. Also das greift ja dann immer erst ab dem ersten Euro, den man über 1 Million Euro hat, ne? Das ist der sogenannte Freibetrag. Und dann soll dieser Steuersatz gleichmäßig ansteigen. Wenn man dann mehr als 50 Millionen Euro besitzt, dann soll der auf 5% ansteigen. Und für Vermögen über 1 Milliarde Euro wären eben 12% an Steuern fällig. Und das ist wichtig, weil dahinter eben ja die Überzeugung steht, zu sagen, es ist einfach durch nichts zu rechtfertigen, dass es Milliardäre gibt. Deswegen diesen hohen Steuersatz, denn damit würde man langfristig tatsächlich deutlich auch mal die Vermögenssubstanz reduzieren. Ne?
Mhm.
Denn dieser hohe Steuersatz, der läge halt über diesen Renditen, die ich gerade schon erwähnt habe, Dieter Schwarz und so, 6% jährlich, mindestens fährt er darauf ein, aber oft auch mehr, 10% oder so. Und ich finde, das ist halt ein Punkt, der ist sehr sympathisch, aber nicht nur das. Ich glaube, in diesen Steuerkonzepten ist es auch immer gut, sich klarzumachen, dass sich da so ein bisschen die Geister scheiden. Ne? Also hast du ein Konzept, was irgendwie vor allem darauf setzt, dass das Vermögen der Superreichsten nur etwas langsamer wächst? Oder hast du ein Konzept, wo du tatsächlich auch was umverteilst von der Substanz? Ne? Und das wäre jetzt hier eben der Fall. Andere Konzepte, jetzt vom DGB oder auch der SPD oder so, die sind da halt deutlich zurückhaltender.
Mhm, interessant, okay. Mhm.
Und ja, wichtig ist auch noch zu wissen, es gäbe also diesen persönlichen Freibetrag in Höhe von 1 Million Euro und dann gäbe es auch noch einen Freibetrag in Höhe von 5 Millionen Euro für Betriebsvermögen. Und dann soll es auch so Regelungen geben, dass jetzt so Vorsorgevermögen, also alles, was du an Ansprüchen hast an öffentliche oder private Alterssicherungssysteme, das soll steuerfrei bleiben. Und für Selbstständige soll es eben auch nochmal einen extra Freibetrag geben, damit die vernünftig fürs Alter vorsorgen können. Ne?
Mhm.
Und ein wichtiger Punkt ist, dass dieses Konzept sagt, okay, die Steuer soll nur auf natürliche Personen erhoben werden. Also nicht jetzt zum Beispiel auf juristische Personen wie Kapitalgesellschaften und so weiter. Das ist halt insofern wichtig, weil damit auch ein Argument der Gegner direkt schon mal so ein bisschen ausgehebelt wird, ne? Und ein Stück weit ins Leere läuft. Die sagen immer total gerne, okay, besteuert man Unternehmen, dann gefährdet man das Unternehmen. Ne? Das muss dann irgendwie, keine Ahnung, dicht machen oder Teile müssen verkauft werden zumindest und so weiter und so weiter. Und dann müssen Leute entlassen werden. Aber man muss sich schon klar machen, die Steuer wird halt hier nur auf natürliche Personen erhoben und das bedeutet halt, die privaten Vermögen von privaten Personen stehen im Zentrum, ja. Und so Superreiche, die haben ja jetzt nicht nur einen Betrieb in ihrem Besitz, ja, sondern das ganze Vermögen, das ist ja gestreut. Die besitzen total oft Anteile auch an anderen Unternehmen. Die haben unterschiedlichste Anlagen an den Finanzmärkten. Und ganz viele von diesen Superreichen, die sind ja überhaupt nicht mehr operativ in den Unternehmen auch tätig. Ja, mhm. Auch dazu gibt es mittlerweile Erhebungen vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und das heißt, was passieren müsste, wenn da jetzt irgendwie so eine Vermögenssteuer käme, wäre dann, sage ich jetzt einfach mal nur, dass die gewisse Anteile dann vielleicht irgendwie verkaufen müssten, die sie an irgendwelchen Unternehmen haben, ja. Und selbst wenn du Fälle hättest oder hast, und das wären wahrscheinlich eher wenige, wo die Leute ihr gesamtes persönliches Vermögen in so einem Betrieb nur drinstecken haben und da müssten sie jetzt was rausziehen, um die Steuer zu bezahlen, auch dafür gibt es halt Lösungen. Du kannst es lange abstottern lassen zum Beispiel, ja, und dann können die das aus den laufenden Gewinnen der ganzen Jahre, die da kommen, wie bezahlen und so weiter.
Aber das wäre ungefähr, wenn ich dich richtig verstehe, so wie wenn ich gegenüber dem Finanzamt, ich bin selbstständig, ne? Dass wenn ich überhaupt sowas wie Gewinn mache, wenn ich dann dem Finanzamt sagen würde, Entschuldigung, aber mein Geld steckt in meinem Laptop, ich kann das leider nicht bezahlen.
Genau, das ist halt auch so, war so
könnt
untergebrochen.
Ja, weißt du, ist doch so, oder?
Ja, genau. Da wird
dann
halt
muss ich ja auch Stunden, also dann muss, ich muss es ja auch bezahlen, ja.
Ja, im besten Fall wird dir sozusagen eingeräumt, dass du Stunden darfst. Oft genau. Ist das ja gar nicht der Fall, ne?
Genau.
Bei Leuten, die wenig Geld haben oder wenig Vermögen, aber bei den Superreichen passiert es halt oft oder beziehungsweise es passiert einerseits oft mit so Ausnahmeregelungen, die geschaffen worden sind. Also da wird es doch nicht mehr gestundet, da wird es einfach erlassen. Gerade bei der Erbschaftssteuer, die ja jetzt heftig diskutiert wird, zum Glück mal. Aber du könntest ja auch wirklich sagen, naja, okay, wenn das Leute wirklich nicht bezahlen können, dann können sie es halt abstottern. Mhm. Ist ja kein Problem, ne?
Genau.
Und da vielleicht auch nochmal einen kleinen Hörtipp. Also in einer der letzten Folge, oder ich glaube, es ist im Moment noch die letzte Folge der Lage der Nation. Das ist die Folge 464. Da schauen sich die Kollegen anhand des Beispiels eben der Erbschaft- und Schenkungssteuer und der vorgeschlagenen SPD-Reform dieses Argument nochmal genauer an und nehmen das ganz gut auseinander. Also wer da wirklich nochmal in so Details einsteigen will, der kann das da total gut machen. Ja, das sind jetzt erstmal so ganz grob die Eckpunkte so einer Konstruktion einer Vermögenssteuer. Und ihr könnt es auch entweder in der Studie nachlesen, da gibt es auch eine gute Zusammenfassung, oder auch, da darf ich mal ein bisschen Werbung für mich selber machen, ein FAQ, das wir anlässlich dieser Studienerscheinung auch nochmal auf den Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung etwas aktualisiert haben. Ne?
Was total gut ist, ich habe es auch schon gelesen, also so ein Frage- und Antwort-Textchen so schön flüssig runterzulesen.
Ja. Vielen Dank.
Und wenn man das dann so ausgestaltet, wie du jetzt gerade geschildert hast, dann wären eben laut DIW, also laut dem Institut für Wirtschaftsforschung, dem Deutschen, bis zu 150 Milliarden Euro, mindestens aber 100 Milliarden Euro an Einnahmen pro Jahr drin. Und was ich jetzt nochmal wiederum total spannend finde, ist, wo geht das Geld denn dann eigentlich hin? Zum Bund?
Nee, die Vermögenssteuer ist eine Ländersteuer. Und bevor ich dazu ganz kurz was sage, vielleicht noch den Hinweis, durch dieses Aufkommen, was da zu erzielen wäre, da sagt eben auch das DIW in der Studie, ne, da könnte die Vermögensungleichheit wirklich spürbar sinken. Und das, finde ich, ist auch nochmal so ein Ergebnis, was man einfach festhalten muss, weil das angesichts der Zustände ja einfach ein wichtiges Ziel ist, was man tatsächlich erreichen könnte. Ne?
Mhm.
Aber genau, die Einnahmefrage. Also wo geht das Geld hin? Die Steuer steht eben den Ländern zu und damit hat es aber nachgeordnet auch eine sehr große Bedeutung für die Kommunen, die über die Länder daran ja partizipieren würden. Und da wissen wir ja, den Kommunen steht das Wasser wirklich bis zum Hals und sie haben noch einen extrem hohen Investitionsstau. Das heißt, das wäre einfach super, wenn die mehr Geld hätten.
Da würden sich die Kommunen, glaube ich, auch ziemlich freuen.
Die würden sich, glaube ich, sehr, sehr freuen. Und ein interessantes Ergebnis der Studie ist, dass durch diese Einnahmen, die möglich wären, und da wird in der Studie jetzt nur mit 100 Milliarden Euro Aufkommen jährlich gerechnet, könnten die Länder im Schnitt Steuereinnahmen haben, die 20% höher liegen als derzeit. Ne? Und dann, wenn man da Interesse hat, kann man in die Studie reingucken und sieht auch nochmal, wie das für jedes Bundesland dann aussehen würde, also wie würde jedes Bundesland profitieren. Das finde ich auch total hilfreich, weil wir haben ja auch einige Landtagswahlkämpfe vor der Brust und ich denke, aus den Ländern sollte und müsste wirklich mehr Druck kommen für so eine Wiedererhebung der Vermögenssteuer. Und vielleicht nur 1, 2, 3 Beispiele, also Baden-Württemberg zum Beispiel, ne, die würden das anführen, die würden 14,5 Milliarden Euro dann jährlich einnehmen können. Klar, viele der Superreichen leben eben im Ländle, aber auch in Hamburg ist das Aufkommen ganz ordentlich und Berlin, hier wird ja in diesem Jahr auch gewählt, ne, da wären 5,6 Milliarden Euro jährlich drin. Und sogar noch in Sachsen-Anhalt, auch ein Wahlkandidat in diesem Jahr, immerhin noch 2,3 Milliarden Euro. Das ist jetzt immer gerechnet nach diesem sogenannten Finanzkraftausgleich, ne, wo dann diese Einnahmen nochmal so ein bisschen umverteilt werden bei den Ländern untereinander. Für die Länder käme da auf jeden Fall gut was bei rum. Und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein total wichtiges Argument für eine Vermögenssteuer, zu sagen, okay, wir müssen die Einnahmeseite stärken. Aber das ist halt echt nicht alles, ne? Also das Motto unseres schönen Podcastes hier ist ja dieses Brechtsche Motto, wo er mal gesagt oder geschrieben hat, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Da sagt der Arme bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Also es muss einfach ganz grundsätzlich darum gehen, diese Ungleichheit abzubauen, weil wir auf der anderen Seite eben mittlerweile eine extrem hohe Anzahl von Menschen haben, die in Armut und sozialer Ausgrenzung leben. Ja, über 17 Millionen Menschen in diesem Land. Und das ist einfach irgendwie unfassbar und das soll und darf nicht so sein. Und noch dazu, du hast es ja schon erwähnt, ne, die Demokratiefrage. Mhm. Also extremer Reichtum, extremes Vermögen geht mit extremer Machtkonzentration einher. Ich meine, wir müssen gar nicht irgendwie auf Elon Musk und Peter Thiel gucken, wie die mit ihrer Kohle eine rechte bis rechtsextreme, autoritäre, demokratiefeindliche Agenda irgendwie in die ganze Welt tragen. Du kannst es auf kleinerem Level ja auch für Deutschland sehen, dass die Lobby der Superreichen, also damit meine ich jetzt zum Beispiel die Stiftung Familienunternehmen, wie die mit ihrem Geld und ihrem Einfluss seit Jahren verhindern, dass wir hier eine andere Besteuerung bekommen von Vermögen. Und da gibt es ja mittlerweile auch wirklich sehr gute, ja, so Fernsehdokumentationen drüber, mit welchen Mythen die da irgendwie durch die Länder ziehen. Ne?
Mhm.
Und auf der anderen Seite, und das hast du ja in deinem Buch, von dem ich schon gesprochen habe, auch nochmal dir genau angeguckt, ist es ja so, dass Studien zeigen, ne, wachsende Ungleichheit, Armut, Abstiegsängste, Sparpolitik, das alles trägt halt mit dazu bei, dass Recht oder Rechts extreme Parteien und Einstellungen an Bedeutung gewinnen. Das ist nicht der einzige Grund, weshalb sie an Bedeutung gewinnen, aber ein ganz wichtiger. Und da möchte ich nicht nur auf dein schönes Buch verweisen, sondern auch nochmal auf unsere Doppelfolge, wo wir dieses Thema ausführlich am Wickel hatten.
Dankeschön nochmal für diesen kompakten Einblick in dieses Konzept. Ich habe jetzt aber trotzdem nochmal zwei Nachfragen. Also die erste ist, am Anfang haben wir ja schon erwähnt, hatte ich ja im Intro erwähnt, dass der Ökonom Gabriel Zygmunt ein Argument ganz stark macht, nämlich er sagt ja, wir brauchen eine internationale Mindestbesteuerung von Milliardenvermögen von wenigstens 2%. Und jetzt wird es interessant, er begründet es damit, dass die Superreichen, du hast es auch schon erwähnt, endlich mal und überhaupt mal einer angemessenen Besteuerung unterworfen werden müssten, und zwar angemessene Besteuerung ihrer Einkommen. So, und das sei eben bisher nicht der Fall. Das musst du gleich nochmal erklären, aber das habe ich ganz kurz nochmal in dem von dir ja auch empfohlenen oder von uns auch empfohlenen Jung und Naiv Deep Dive. Da hat Zygmunt erzählt, dass Jeff Bezos, also einer der reichsten Männer der Welt und Amazon-Gründer, sich selbst mal bedürftig gerechnet hat. Er hat laut Steuererklärung mehr Geld ausgegeben, als er eingenommen hat, und dadurch hat er eigentlich kein Einkommen gehabt, und deshalb hat er $4,000 Familienleistung. Er hat es beantragt und hat es auch bekommen für seine Kinder.
Genau. Also dass solche Typen sowas auch machen. Ich meine, machen die das, um sozusagen so ein Späßchen draus zu machen?
Ja,
so, ey, ihr seid so doof, ich nehme euch jetzt auch noch weiter aus wie eine Weihnachtsgans, oder brauchen die das für ihr Ego im Sinne von, ich muss jeden Dukaten zusammenraffen?
Ja, also auf jeden Fall hat er sich gerechnet, und Zygmunt hat erklärt, das ist aber kein Steuerbetrug, das ist halt ganz legal, und es ist aber einfach so, wie das System funktioniert, wenn du Wege findest, so zu tun, als würdest du kein Einkommen erzielen. Ne? Und Zygmunt schreibt, ich zitiere es nochmal in seinem Buch, es ist an der Zeit, die Gestaltung der Einkommensteuer, deren Einführung Anfang des 20. Jahrhunderts einen immensen demokratischen Fortschritt darstellte, zu vollenden, indem man die Milliardäre einbezieht, die ihr in Wirklichkeit nie unterworfen waren. Das finde ich echt krass. Aber jetzt, wir haben ja die ganze Zeit über Vermögenssteuer geredet. Warum geht es jetzt um die Einkommenssteuer, Eva?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, und da muss ich ein klein bisschen ausholen. Also wenn wir jetzt als Lohnabhängige Steuer zahlen, Einkommenssteuer, ja, die wird ja automatisch von unserem Lohn abgezogen. Ebenso die Sozialbeiträge, also unsere Abgaben für gesetzliche Rentenkasse, Krankenkasse, Arbeitslosenversicherung und so weiter.
Wenn wir festangestellt sind.
Wenn wir festangestellt sind, klar, genau. Bei Selbstständigen dann nochmal ein bisschen anders. Da wird es dann nicht automatisch abgezogen. Aber das ist halt das Geld. Da kommen wir nicht drum rum. Ne? Das wird abgezogen, und damit beteiligen wir uns eben an der Finanzierung der Allgemeinheit oder müssen uns da einfach dran beteiligen. Wenn ich aber in diesem Land extrem vermögend bin, dann gehe ich ja nicht Lohnarbeiten für wen anders, sondern dann lasse ich andere für mich arbeiten. Und da vielleicht auch nochmal ein Mini-Einschub, ne? Thema Betriebsvermögen, wir hatten es schon. Das ist wirklich die Vermögensart, die ganz an der Spitze der Vermögen die allergrößte Rolle spielt. Da gibt es eben auch eine neue schöne Zahl aus der DIW-Studie, dass nämlich die oberen 10% 88% des Betriebsvermögens besitzen, ja, und die untere Hälfte der Bevölkerung nur 0,3%. Also Fokus auf Betriebsvermögen, weil das ist eine ganz wichtige Vermögensart, wenn wir über Superreichtum sprechen. Und die Gewinne, die ich jetzt daraus erziele, dass Tausende von anderen Personen für mich in großen Unternehmen arbeiten, die lasse ich mir ja nicht auszahlen die ganze Zeit. Ne? Die brauche ich ja nicht auf meinem privaten Sparkonto. Aber da ich sie mir eben nicht auszahlen lasse, werden sie auch nicht fällig für die progressive Einkommensbesteuerung, die eigentlich, weil das ja Einkommen ist, was mir zufließt, greifen müsste.
Okay.
Das heißt, die Profite, die bleiben einfach zu einem großen Teil und völlig legal in den Unternehmen, also in Unternehmen, in Konstruktionen wie Holdings oder Stiftungen. Und das funktioniert einfach wie so eine große Sparbüchse für die Superreichen. Und man sagt auch, dass die Gewinne von denen thesauriert werden, das ist dieser Fachbegriff. Das heißt, die häufen die einfach in diesen unterschiedlichen Sparbüchsenkonstruktionen an. Und weil die da eben drin stecken bleiben und nicht ausgeschüttet werden, hebelt das diese progressive Besteuerung von Einkommen aus. Und wir haben einfach keinen Zugriff mehr auf dieses Geld. Ne? Und da setzt eben Zygmunt an und sagt, da müssen wir gegenhalten. Und da gibt es auch Zahlen für Deutschland, also das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das hat man an einem Beispiel exemplarisch gezeigt, dass die BMW-Erbin Susanne Klappen, die hat hier insgesamt nur einen Steuersatz von 27%, also jetzt Einkommensteuern und so weiter. eine Mittelschichtsfamilie aber deutlich über 40%, wenn du auch die Sozialabgaben dazu zählst. Und die sind ja für uns quasi wie Steuern. Ne? Das geht einfach ab von unserem Geld, wenn wir Lohn arbeiten. Und ein Single sogar natürlich noch einen höheren Satz. Also da kommst du auf rund 47%. Ja? Und ich meine, da siehst du halt, hallo, finde den Fehler. Wir haben hier 40 oder 47% Abgabenlast gegenüber, oder 27% sind es bei der glatten. Ja, und deswegen sagt halt Zygmunt, ne, wir brauchen jetzt eine Steuerrevolution, um endlich das Grundprinzip der Besteuerungsgleichheit umzusetzen. Und er sagt dazu auch, das ist eben ein Prinzip, das schon im Zuge der Französischen Revolution in der Französischen Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 festgelegt wurde. Also Zygmunt ist ja Franzose, deswegen hat er jetzt nochmal stark auch diesen Bezug. Aber auch für Deutschland kannst du halt festhalten, dass diese Besteuerungsgleichheit, die ja nichts anderes bedeutet, dass es eine progressive Besteuerung geben muss. Also dass Leute, je mehr Geld man hat, desto mehr muss man sich anteilig an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Das ist auch in Deutschland ein eigentlich allgemein gültiges Prinzip der Besteuerung. Ja. Ja? Und das wird halt nicht eingehalten. Und deswegen sagt Zygmunt halt, okay, wir brauchen jetzt diese weltweite Mindestbesteuerung von hohen Vermögen. Manchmal ist da die Rede von ab 1 Milliarde Euro. Er schlägt aber jetzt, glaube ich, auch vor ab 100 Millionen Euro Vermögen. Und egal, wo dann irgendwie ein Milliardär auf der Welt wohnt, er soll halt sozusagen das mindestens zahlen, also diese 2% da drauf. Und wenn er in einem anderen Land schon was gezahlt hat, dann kann er sich das meinetwegen anrechnen lassen. Und ich meine, 2%, das ist jetzt wirklich nicht extrem viel, ja. Muss man mal sagen.
Ja, ja. Ich hatte noch eine zweite Frage, die sich bezieht auf dieses ewig wiederkehrende Argument, wenn wir Vermögen hoch besteuern, dann hauen die Vermögenden ab oder machen ihre Unternehmen dicht oder verlagern die Produktion und, und. Er hat jetzt mittlerweile auch schon einen so langen Bart, zumindest aber über diesen Einwand sollten wir trotzdem noch mal kurz sprechen. Aber vorweg, die Veröffentlichung der Vermögenssteuerstudie von Bach, also vom DIW, die war, wie gesagt, die war jetzt ja gerade erst, die hat eigentlich eine erstaunlich positive Resonanz hervorgerufen. Vielleicht kurz eine kleine Empfehlung, und zwar möchte ich verweisen auf den Newsletter von Tom Strohschneider bei Substack. Tom Strohschneider war früher mal der Chefredakteur vom ND. Früher hieß es Neues Deutschland, jetzt heißt es ND. Und er macht da drin in unregelmäßigen Abständen zu ausgewählten Themen immer so eine Art kommentierte Presseschau. Also es ist super bequem, wenn du wissen willst, wie hat die Presse auf was reagiert, dann sollte man diesen Newsletter abonnieren. Und natürlich hat er auch sich mit dieser Vermögenssteuer beschäftigt und er schreibt, insgesamt kommentiert wird der Vorschlag recht freundlich, selbst der Reutlinger Generalanzeiger findet das eklatante Ungleichgewicht der Vermögensverteilung erschreckend. Und diese berühmten, immer wieder gern ins Feld geführten Anpassungsreaktionen, also Betriebe könnten gehen, Steuerflucht und so weiter und so fort, das würde schon weitgehend in den Medien mittlerweile so gesehen, dass nicht das Risiko wahrscheinlich überbewertet wird, ne, dieses Risiko. Das ist was, schreibt Tom Strohschneider, Kampagnenorganisationen wie Oxfam schon lange sagen und es gibt auch Studien dazu. Und dann schreibt er noch die Rhein-Neckar-Zeitung, die schreibt eben auch, der berühmte Wirtschaftsstandort, das arme, scheue Wesen, wird schon nicht leiden, wenn Milliardäre oder vielfache Millionäre 1% ihres Vermögens jährlich mal abgeben müssen. Es gehe hier vielmehr um einen Akt ausgleichender Gerechtigkeit. So.
Okay, sie müssten ein bisschen mehr abgeben, wenn sie Milliardäre sind, aber anyway.
Genau, bei Milliardären wäre es dann ein bisschen mehr, aber es bleibt richtig im Kern, was da die Rhein-Neckar-Zeitung schreibt. Also Tom erzählt da noch oder schreibt da noch so ein bisschen drüber, woran es denn eigentlich liegt, dass diese Vermögensteuer so dermaßen im Stillstand ist, obwohl es so viel Zustimmung gibt, auch in der Bevölkerung, gibt ja auch Bevölkerungsumfragen, ne? Und da ist eben seit Jahren Stillstand, das versucht ein bisschen zu analysieren. Also Leseempfehlung machen wir auch in die Shownotes. Aber zurück zu meiner Frage. Auch Stefan Bach hantiert ja in der Studie, beziehungsweise er hantiert ja in der Studie mit einer relativ großen Spannbreite, hatten wir schon erwähnt, von möglichen Einnahmen zwischen 100 und bis zu 150 Milliarden Euro, aber eben genau auch wegen dieser sogenannten Ausweichreaktion. Ne? Also kurz gesagt, wenn die Extremreichen ihr Vermögen der Besteuerung entziehen, Eva, was ist damit?
Ja, das ist ein Evergreen, ne, dieses Thema. Und Stefan Bach, in der Tat, hat er diese sehr große Spannweite drin. Er sagt aber auch selber, dass diese Schätzungen dazu auch mit einer gewissen Unsicherheit behaftet sind, wenn er jetzt davon ausgeht, dass da sehr, sehr, sehr viel verloren ginge, ja, und sehr hohe Ausweichreaktionen sind. Und das hat unter anderem den Grund, dass die Studien, die dann auch herangezogen werden, um das jetzt abzuschätzen, dass die auch schon ein paar Jahre her sind und dass sich ja in den Jahren durchaus was getan hat, gegen Steuerflucht und Steuervermeidung vorzugehen. Und da werde ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber man kann einfach festhalten, es gibt eine Wegzugbesteuerung und die ist auch peu à peu immer wieder nachgeschärft worden, gerade nach Fällen, wo dann irgendwie wieder ein großes Vermögen durch die Lappen ging, wo Leute irgendwie sich vielleicht in die Schweiz abgesetzt haben und so weiter. Das heißt, da hat sich was getan und es gibt ja auch Verbesserungen im Informationsaustausch, was jetzt so Steuerdaten angeht, ne? Von daher muss man sagen, ich würde bei diesem Argument auch so ein bisschen die Aufregung rausnehmen. Also ich glaube, natürlich wird es Ausweichreaktionen geben, aber die werden, glaube ich, wenn man auch liest, was möglich ist an Wegzugbesteuerung und so weiter, so nicht zu Buche schlagen, wie das dann immer vorgerechnet wird in Extremfällen. Und auch Stefan Bach geht ja in der Studie dann letztendlich aus von 100 Milliarden Euro. Die er als recht plausibel da annimmt, die jährlich doch reinkommen könnten. Und von daher, ja, kann ich nur sagen, keine Angst vor Steuerflucht. Das ist auch übrigens der Titel von einer sehr guten kleinen und kompakten Broschüre, die Oxfam und das Netzwerk Steuergerechtigkeit genau dazu mal rausgegeben haben, wo sie da auch irgendwie gegen diese Mythen vorgehen. Und eine Zahl vielleicht mal dazu, es ist auch mal dann berechnet worden vom Netzwerk, was müsste eigentlich Susanne Klatten hier an Steuern abdrücken, wenn die jetzt sagen würde, ich verlasse jetzt Deutschland. Und das ist eben einfach nicht wenig, das wäre nämlich gut ein Drittel ihres gesamten Vermögens. Ne?
Wow, dann soll sie doch gehen und das Drittel hier lassen.
Ja, genau, es wäre auch eine Möglichkeit. Ja, und auch Stefan Bach und sein Team, die kommen in der neuen Studie eben zu dem Fazit, dass eine stärkere internationale Koordination natürlich, ein besserer Steuervollzug und solche Instrumente wie die Wegzugbesteuerung und die auch Entstrickungsbesteuerung, so heißen dann diese Fachbegriffe, dass dadurch Steuerausfälle erheblich reduziert werden.
Oh Gott, du Arme, ich bin dir so dankbar, dass du dich in dieses Thema eingearbeitet hast, diese ganzen Begriffe.
Ja, die sind manchmal etwas sperrig. Ich finde aber, ein Argument ist vor allem ganz wichtig und das macht auch Sübmann stark. Ne? Wir können ja das Steuerrecht auch einfach verändern und zwar sozusagen gar nicht kompliziert. Und man kann ja auch festschreiben, dass Menschen, die aus einem Land wegziehen, dass die auch Jahre später weiterhin in diesem Land steuerpflichtig wären. Das kannst du festschreiben für 5 Jahre, du kannst es festschreiben für 10 Jahre und du kannst es total gut begründen, weil sozusagen deren Vermögen basiert ja ganz maßgeblich darauf, dass sie von allem in diesem Land irgendwie profitiert haben. Von der Infrastruktur, von der Rechtssicherheit, von, was weiß ich, eben guten Standortbedingungen, wie es immer so schön heißt, von den gut ausgebildeten Beschäftigten. Und das heißt, du könntest das irgendwie an solche Jahre binden oder du kannst es eben an den Pass binden, ja? Mhm. Und dann hast du sozusagen eine ganz einfache Lösung, weil natürlich können jetzt so Milliardäre sagen, ich ziehe jetzt hier weg, aber wenn es dann heißen würde, okay, wenn du hier wegziehst und du willst auch keine Steuern mehr zahlen, dann musst du aber auch deinen Pass abgeben, dann glaube ich, ist das eine Überlegung, die auch die anstellen würden. Und es gibt auch das Beispiel schon in der Praxis, also in den USA ist das Usus, dass diese Steuerpflicht an den US-amerikanischen Pass gebunden ist. Und selbst wenn du im Ausland lebst, bist du da noch steuerpflichtig. Und das finde ich, das macht total klar, Leute, wenn das politisch durchgesetzt werden kann, haben wir da ganz einfache Lösungen für. Ne? Klar, die Frage ist, wie man es politisch irgendwie durchsetzt.
Ja, genau. Und ob der politische Wille dafür da ist. Ne? Genau. Okay, es gibt noch ganz viele weitere Argumente der Lobby der Superreichen. Ich verweise dazu jetzt aber nochmal auf das FAQ von dir, Eva, auf den Seiten, auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die gibt es zu finden unter dem Titel Vermögensteuer zum Nachteil der Mittelschicht. Und da wird nochmal kurz und knackig dekonstruiert diese vielen angeblich guten Argumente der Gegnerinnen einer Vermögensteuer. Ne? Aber ich habe jetzt nochmal eine Frage, weil du hattest es jetzt ja auch schon mal angesprochen mit dem Konzept à la Sigmund, dass man also eine global koordinierte Mindestbesteuerung braucht. Und zwar ist das Konzept ursprünglich im Auftrag von Brasilien entstanden, als das Land 2024 die Präsidentschaft der G20 innehatte, also G20, der reiche Industrienationenclub. Und da ist jetzt nochmal meine Frage, was doch wirklich sehr, sehr nahe liegt, ist, dass das eigentlich nur international funktionieren kann, oder?
Jein.
Jein.
Jein, sage ich dazu. Also ich meine, auch Stefan Bach macht das ja in der Vermögensteuerstudie sehr stark, dass man das irgendwie vor allen Dingen langfristig so eine Vermögensteuer einführen müsste und vor allen Dingen international koordiniert. Und natürlich hat er auch einen Punkt, und das wollte ich jetzt auch nochmal sagen, wenn er sagt, es gibt eben noch diese Lücken, ne? Es gibt noch Möglichkeiten zur Steuervermeidung. Das sollte jetzt vorhin auch nicht so klingen, als wäre da alles schon geschlossen. Da müssen wir irgendwie, da muss mehr gemacht werden. Also wir, ist immer schön, dass wir, was wir hier so benutzen.
Ne? Eva und ich.
Eva, Sabine und ich müssen da mal richtig ran, damit das aufhört.
Machen wir. Ihr müsst uns nur wählen. Wir kümmern uns.
Genau, wir kümmern uns. Aber ich würde halt wirklich sagen, ja, man muss halt beides gleichzeitig tun, ja, und im besten Fall dann eben darauf setzen und damit sozusagen vorantreiben, dass sich das gegenseitig pusht, dass du international das Konzept nach vorne bringst und dass du es gleichzeitig auf nationaler Ebene verfolgst, weil das ja oft den Effekt hat, wenn ein Land und auch ein gewichtiges Land in der Frage vorangeht politisch, dann hat es auch Auswirkungen auf die internationale Debatte darum und umgekehrt, ne? Fazit kann man einfach sagen, wir sind einfach nicht hilflos und es ist vielleicht auch nochmal gut, sich ja klar zu machen, dass es in Europa noch wenige Länder gibt, die eine Vermögenssteuer weiterhin erheben, Schweiz und Norwegen zum Beispiel, und auch, dass es in Deutschland jahrzehntelang Praxis war, ja, und einfach funktionierte, nämlich seit den 20er Jahren bis eben Ende 1996, bevor dann sozusagen der neoliberale, marktradikale Backlash kam und die Steuer beerdigte.
Na, das war ja das Bundesverfassungsgericht, ne?
Ja, aber das Bundesverfassungsgericht hat ja nur gesagt, die Art und Weise, wie unterschiedliche Vermögensarten bewertet werden, die geht so nicht mehr, weil Immobilienvermögen wurde nach Bewertungsmaßstäben der 60er Jahre bewertet und das war natürlich total ungerecht gegenüber anderen Vermögensarten. Und eigentlich war das die Aufgabe an die Politik, bessert da mal nach. Und nicht schafft diese Vermögenssteuer ganz ab. Und die schwarz-gelbe Bundesregierung hat dann eben damals das aber als eine gute Steilvorlage genommen und gesagt, nö, dann erheben wir die jetzt einfach
nicht
mehr. Das
nutzen wir doch jetzt mal aus. Mhm. Okay, verstehe. Dieser Vorschlag von Sigmar bzw. von Brasilien damals, ne, aus Anlass der G20-Präsidentschaft, das war ja ein relativ großes Thema in den Medien Ende 2024. Was ist denn da jetzt eigentlich draus geworden aus dieser Forderung nach einer internationalen Reichensteuer?
Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also auf diesem damaligen G20-Treffen in Brasilien, da ist der Vorschlag viel diskutiert worden, aber er ist halt nicht wirklich in der Form aufgegriffen worden, dass die G20 jetzt gesagt hätten, okay, machen wir jetzt und hier, liebe OECD, also Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, mach uns da jetzt mal irgendwie eine Blaupause, wie wir das Ding durchsetzen können oder aufsetzen können, ne? Warum OECD, dieser Zusammenschluss der mittlerweile 38 reichen Industrienationen, der ist eben im Moment ja sozusagen so zuständig oder hat sich dieses Mandat eben angeeignet zu sagen, wenn es um internationale Besteuerungsfragen geht, dann sind wir zuständig. Unter anderem wurde unter dem Dach der OECD auch diese globale Mindeststeuer für sehr, sehr große Konzerne erarbeitet.
Die jetzt auch von März gekippt werden soll.
Oh, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Mm. Oh, wunderbar. Ach, dieser Kanzler, ey.
Ja, weil die USA sich rausgezogen hat.
Unbelievable. Sagt,
das würde der Wettbewerbsfähigkeit Europas massiv schaden, weil die
es
USA...
Es hört nicht auf.
Nein.
Ne? Das hört einfach nicht auf.
Das ist das
auf.
Problem mit der internationalen Konkurrenz.
Ja, okay. Ja. Mhm. Genau, und es gibt aber mittlerweile und auch schon etwas länger an der OECD eben eine massive Kritik von Ländern, vor allem des globalen Südens, weil die halt sagen, liebe OECD, warum wollt ihr das nur in eurem exklusiven kleinen Zirkel eigentlich besprechen, zumal dann natürlich, wen wundert es, an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie Dinge mal etwas laxer ausfallen oder eben zum Vorteil dieser reichen Industrienationen. Und deswegen gibt es mittlerweile seit einigen Jahren, angestoßen von Ländern des globalen Südens, eine, ja, wie ich finde, echt interessante Initiative, nämlich ein internationales Steuerabkommen unter dem Dach der UN zu verhandeln. Und die entsprechenden Resolutionen für solchen eine UN Global Tax Convention, die wurden auch bereits von der UN-Vollversammlung angenommen. Und die Arbeit an der Umsetzung, die hat begonnen. Das dauert natürlich einige Zeit, ja. Und ist klar, da müssen noch viele Hürden genommen werden. Und jetzt haben wir natürlich den Gegenwind tatsächlich, ne, aus den USA ganz scharf für dieses Thema. Und auch da wird die Frage sein, wie positionieren sich dann die EU-Staaten und allen voran Deutschland in dieser Frage. Aber dieser Kampf für eine UN Global Tax Convention, das ist halt einfach wirklich ein Meilenstein. Ne?
Mhm, krass. Mhm.
Und ja, klar, ich finde auch, wenn es um sowas geht wie eine globale Milliardärsteuer, dann musst du das unter dem Dach der UN verhandeln. Und dafür setzt sich übrigens auch Sügmann ein.
Mhm. Interessant, habe ich auch noch nie was von gehört. UN Global Tax Convention. Letzte Frage habe ich jetzt noch. Und zwar, Bundeskanzler Merz hat ja im Sommerinterview 2025 behauptet, die Vermögensteuer sei gar nicht verfassungsgemäß. Wo danach ja viele Leute spekuliert haben, hat er jetzt einfach keine Ahnung? Oder ist es eine glatte Lüge? Und was ist jetzt eigentlich, was wäre jetzt eigentlich schlimmer? Das wissen wir, glaube ich, nicht.
Eva, beides.
Ja, beides. Eva, magst du den Kanzler mal korrigieren, bitte, damit sich das noch weiter verbreitet, dass er entweder gelogen hat oder einfach keine Ahnung hat?
Ja, beides gleich schlimm. Ja, genau. Man kann an der Stelle einfach nur klipp und klar sagen, das stimmt so nicht, was er da behauptet hat. Also eine Vermögensteuer wieder zu erheben, die ist mit dem Grundgesetz eindeutig vereinbar. Ja, da gibt es auch jetzt gerade ganz frisch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung nochmal eine neue Studie zu, die ist erstellt worden von dem Juristen Stefan Bornicke. Das packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Vielleicht kann man zunächst mal sagen, die Vermögenssteuer, die ist ja wie gesagt derzeit nur ausgesetzt. Wir haben darüber ja schon gesprochen. Und diese Steuerart, die ist im Grundgesetz im Artikel 106 weiterhin explizit als zulässige Steuerart eben erwähnt. Ne? Mhm. Und Bornicke, der schreibt jetzt zum Beispiel in der neuen Studie, dass eben mittlerweile etliche Juristinnen der Meinung sind, dass man eine Vermögenssteuer sehr wohl vor allen Dingen mit der gewachsenen Ungleichheit rechtfertigen kann, weil eben ganz kurz jetzt gesagt diese Ungleichheit die Demokratie gefährdet, sodass sich eine Vermögenssteuer zur Reduzierung der Ungleichheit grundsätzlich aus dem Sozialstaatsprinzip in Artikel 20 des Grundgesetzes ableiten lasse. Und dieser Artikel, der lautet, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Und das heißt, jetzt in meinen Worten, wenn hier Prozesse in Gang kommen oder längst in Gang gekommen sind, die das untergraben, also das Demokratische, ja, dann haben wir halt alle nicht nur das Recht, sondern eigentlich auch die Pflicht, dagegen vorzugehen. Ne?
Mhm.
Und ein bisschen umstrittener ist dann bisweilen die Frage, oder nicht nur bisweilen, sondern sie ist umstrittener, ob bei der Besteuerung von Vermögen eben nur die laufenden Erträge besteuert werden dürfen, die das Vermögen regelmäßig abwirft, oder ob man auch die Vermögenssubstanz reduzieren darf. Und da stellt die neue Studie zum Beispiel fest, dass es da mittlerweile auch etliche ernstzunehmende Juristinnen gibt, die ihm sagen, ja, wenn man jetzt bestimmte Prinzipien beachtet, wie jetzt eine gewisse Verhältnismäßigkeit, dann ist auch in Deutschland eine Substanzbesteuerung gerechtfertigt. In anderen Ländern, in Frankreich oder der Schweiz, da ist das übrigens auch deutlich einfacher möglich. Ne? Also da ist dieser Schutz des Eigentums an der Stelle so ein bisschen weniger strikt ausgelegt. Und da liegen die Hürden für so eine Substanzbesteuerung niedriger. Das habe ich übrigens gelernt aus eurem tollen Interview
mit
aus
Ingo.
Deinem neuen Buch,
ja.
Mit Ingo.
Ja, fand ich auch krass, was der alles weiß. Ja, krasser Überblick. Wer jetzt noch gegen die Vermögenssteuer ist, dem ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen.
Nee, oder er ist halt politisch ein ausgesprochener Gegner und das ganz bewusst.
Ja.
Oder Milliardär.
Oder Milliardär. Ja, das eine geht mit dem anderen vielleicht zusammen.
Wobei man auch dazu sagen muss, dass es ja etliche, aber auf jeden Fall einige gibt, die sagen, hey Leute, besteuert uns. Ja, also sogar Warren Buffett, einer der reichsten Männer der Welt, gibt ja auch die Leute, die sagen, das geht so nicht weiter, ihr müsst uns ein bisschen mehr besteuern. Tax Me Now zum Beispiel.
Tax Me Now hatten wir ja auch ganz zu Anfang, erste Folge, das Interview mit der Erbin Marlene Engelhorn.
Richtig, da haben wir den Bogen rund. Mhm. Danke, Eva, für diesen Einblick und Überblick.
Ja, und jetzt müssen wir unbedingt nochmal über die Ambivalenz sprechen, die in dieser Forderung nach einer Vermögenssteuer aber doch auch drinsteckt, ne? Weiterhin. Wir haben das ja am Anfang der Folge angerissen. Und da möchte ich jetzt was aufgreifen, was du in deinem Buch thematisierst, und zwar mit dem politischen Ökonomen und ausgewiesenen Marx-Kenner Ingo Stützle. Ihr sprecht da eben sehr ausführlich nochmal drüber in dem Buch Der verdrängte Kapitalismus, Möglichkeiten und Grenzen antifaschistischer Wirtschaftspolitik. Ich habe es schon erwähnt, weil ja die Vermögenssteuer sozusagen ein Kernelement einer antifaschistischen Wirtschaftspolitik sein könnte. Und ich zitiere da mal etwas aus eurem Gespräch. Du sagst da nämlich an einer Stelle, Steuerpolitik kann nur insoweit gerecht sein, indem sie die Ungleichheit gleich behandelt, ohne die Ungleichheit zu reflektieren.
Hä?
Ja, genau. Ich wiederhole es nochmal. Steuerpolitik kann nur insoweit gerecht sein, indem sie die Ungleichheit gleich behandelt, ohne die Ungleichheit zu reflektieren.
Mhm.
Was genau, Sabine, wird eben nicht reflektiert? Oder wie wird die Ungleichheit gleich behandelt und welche Folgen hat das? Also was wird verschleiert, muss man ja eigentlich sagen.
Ja, also vielleicht ganz kurz vorweg, das Buch hat ja auch den Untertitel, also der Obertitel ist schon der verdrängte Kapitalismus, aber der Untertitel ist schon Möglichkeiten und Grenzen antifaschistischer Wirtschaftspolitik, ne? Und da gibt es jetzt irgendwie in der Resonanz, das ist jetzt ja schon so ein paar Wochen erschienen, gibt es jetzt immer so manchmal so eine Verwunderung, so, hä, aber das hat doch Isabella Weber ins Gespräch gebracht, wieso ist da jetzt kein Beitrag von Isabella Weber drin und so, und deshalb muss ich nochmal ganz kurz erklären, da wir setzen uns mit dem Konzept antifaschistischer Wirtschaftspolitik vor dem Hintergrund auseinander, dass es eigentlich noch gar kein Konzept von Isabella gibt. Sie hat das natürlich ins Gespräch gebracht. Wir setzen uns solidarisch kritisch mit dem auseinander, was es da gibt. Aber das Konzept kommt erst noch von ihr. In diesem Jahr soll es irgendwann im Herbst erscheinen. Das muss ich jetzt noch mal kurz vorweg klären. Und dann, Eva, ich habe das ja schon im Vorfeld gewusst, dass ich jetzt diese Aufgabe habe, hier diesen sehr komplizierten Satz von Ingo, kurz und prägnant hast du gesagt.
Ah, ist das einer von Ingo? Ich hatte den dir. Egal, okay. Leute, lest das Buch halt selber. Genau. Ne?
Also es ist ein Interview, wo Ingo und ich uns unterhalten und diesen Satz hat er gesagt, bei mir würde der Knoten ins Gehirn machen. Ja, genau. Und das im Vorfeld habe ich eben überlegt, wie kann ich das jetzt so kurz und knackig erklären? Das geht eigentlich kurz nur auf Kosten der Komplexität, dann wird's platt. Ich bräuchte eigentlich 9 Minuten, ich habe geübt. Und das ist jetzt zu lange. Deshalb sage ich hier als Appetizer nur ganz kurz was dazu, auch um zu animieren, das Interview mit Ingo selber zu lesen, vielleicht sogar das ganze Buch. Also, verboten, verkürzt und von einer sehr abstrakten Ebene her erkläre ich das jetzt kurz mal so. Erstmal generell, Ungleichheit, also soziale Ungleichheit, ist im Kapitalismus strukturell verankert. Es ist nicht temporär mal ungleich und dann kann man es gleicher machen. Und es wird systematisch immer wieder neu hergestellt, diese Ungleichheit. Also Kapitalismus ohne soziale Ungleichheit gibt's nicht. Und die Frage ist, wo entsteht die genau? Was sind diese Strukturen, die diese Ungleichheit hervorbringt? Und da wäre die Antwort, sie entsteht in der Sphäre der Produktion innerhalb der privatwirtschaftlichen Unternehmen, aber auch außerhalb der Unternehmen. Und das ist, jetzt wird's interessant. Wie entsteht es innerhalb der Unternehmen? Das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge 14, wenn ich mich recht erinnere. Die Beschäftigten in den Unternehmen, also nur in den kapitalistischen Unternehmen natürlich, gibt ja auch sowas wie NGOs, ne? Oder Staatsunternehmen. Also die, die profitorientiert agieren, da bekommen die Beschäftigten einen Lohn, aber der Wert dieses Lohns liegt systematisch unter dem Wert, den sie neu schaffen mit ihrer Arbeit. Kurz, ein Teil ihrer Arbeit ist unbezahlt. Und das eignet sich das Unternehmen an. Das ist der Gewinn und dadurch vermehrt sich das investierte Kapital und deshalb nennen wir Unternehmer auch Kapitalisten. So. Und dieser Gewinn ist am Ende die Basis des Vermögens. So. Und die, die nicht in privatwirtschaftlichen Unternehmen beschäftigt sind, ein Teil von ihnen zumindest, ein großer Teil, der sorgt dafür, dass diese Arbeitskräfte, die die Kapitalisten brauchen, auch nachkommen. Wenn die ganz klein sind, wird der Arbeitskraft die Windel gewechselt, später werden sie in die Kita gebracht, dann werden sie ins Schulsystem eingespeist, das dann die künftigen Arbeitskräfte für den Arbeitsmarkt, für die Unternehmen selektiert. Das heißt, das Kapital kriegt das alles natürlich auch gratis. Und die strukturelle Ungleichheit schließt genau diesen Teil der Klasse ein, also die berühmte Care-Arbeit, ne? So, das ist jetzt ganz grob erstmal erklärt und jetzt kommt dieses Steuerrecht. Ja, im Steuerrecht, du hattest es auch schon gesagt, da gilt dieser Gleichheitsgrundsatz, der ja in der Verfassung verankert ist in Deutschland. Jeder und jede soll nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Finanzierung staatlicher Aufgaben herangezogen werden. Das heißt, der wenig leistet, muss wenig Steuern zahlen, der viel leistet, muss viel zahlen. Und interessant an diesem Begriff ist diese Leistungsfähigkeit. Also erstens mal wird vollständig vorausgesetzt, es gibt halt Leute, die wenig verdienen, manche, viele sogar so wenig, dass sie gar keine Steuern zahlen müssen. Es gibt Leute, die sehr viel verdienen und gar nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. Das ist halt einfach so. Die einen sind die, die viel leisten, die anderen sind die, die wenig leisten. Das steckt da ja irgendwie drin. Es ist also hochideologisch, ne? Und es stimmt ja noch nicht mal. Wir wissen ja, dass die Vermögenden noch nicht mal in dieser Logik Leistungsträger sind, die was beitragen. Also es stimmt ja noch nicht mal, ne? Die zahlen ja 0 Euro Steuer auf ihr Vermögen. Und wenn du jetzt...
Oder einfach viel weniger, ne? Also als sie eigentlich müssten.
Oder viel weniger, als sie eigentlich müssten, genau. Und wenn du jetzt diese Verletzung dieses Gleichheitsgrundsatzes anprangerst und sagst, wir brauchen eine Vermögensteuer, wir müssen für Gleichbehandlung sein, dann forderst du eigentlich die Gleichheit der Ungleichen. Ja, das heißt, du rückst die strukturelle Ungleichheit aus dem Blick. Es sei denn, man sagt es dann immer noch dazu, ja, aber es ist irgendwie im öffentlichen Diskurs, passiert das dann, ne? Und das ist gemeint, wenn Ingo sagt, Steuerpolitik kann nur insoweit gerecht sein, indem sie die Ungleichheit gleich behandelt, ohne die Ungleichheit zu reflektieren. Ingo erklärt dann noch, wie diese Verschleierung, da passiert ja eine Verschleierung der eigentlichen strukturellen Ungleichheit in dieser Forderung der Vermögensteuer, wie diese Verschleierung im öffentlichen Diskurs vorherrscht, aber auch in den herrschenden Wirtschaftswissenschaften, wie sich das im Alltagsverstand niederschlägt. Und er erläutert, warum eigentlich diese Auseinandersetzung um die Verteilung der Steuerlast ein Schauplatz des Klassenkampfs ist, logischerweise. Deshalb ist auch Geländegewinn vor diesem Hintergrund zu verstehen. Ja, in diesem Klassenkampf können wir Geländegewinne erzielen. Das Klassenverhältnis bleibt aber unberührt. Und das ist problematisch, weil das Klassenverhältnis noch sehr viel mehr negative Folgen hat als einfach nur, in Anführungsstrichen, soziale Ungleichheit. So.
Sehr gut, Sabine. Sehr gut, kompakt.
Lang geübt.
Auf den Punkt gebracht. Und genau, lest das Gespräch, lest auch die anderen Gespräche aus dem Band. Es ist wirklich sehr lohnenswert, weil ich das auch super finde, wie ihr so komplexe Zusammenhänge dann in dieser Interviewform auch sehr gut so runterbrecht. Ne? Also es lohnt sich total.
Dankeschön.
Ja.
Gut, so, wir kommen zu unserem Mitbringsel. Eva, ich habe ein Mitbringsel mitgebracht. Darf ich das gleich mal vorweg sagen, weil es passt so schön zum Thema?
Mhm.
Und zwar möchte ich nochmal Werbung machen für Eva. Oh, heute sind wir aber sehr lieb zueinander, ne? Wir machen hier jeweils immer Werbung füreinander. Ist aber auch gut so und berechtigt, weil du hast maßgeblich mitgewirkt mit Hanna Schurian zusammen in der Redaktion bei einem Atlas. Und der Atlas heißt RLS-Atlas Ungleichland. Ungleichland heißt das.
Nee, heißt nicht mehr Atlas. Atlas kann man streichen. Heißt einfach
Heißt nicht mehr Atlas.
Ungleichland.
Gut. Also die Broschüre heißt Ungleichland und ich habe sie schon sehen dürfen. Sie ist noch nicht öffentlich und ich war total begeistert. Da möchte ich auch kurz erwähnen, diese Broschüre ist auch grafisch und vom Kommunikationsdesign von der Agentur Mattis, Weber und Schneck gemacht worden. Wir finden da drin über 50 Grafiken. Das Ganze ist aufgeteilt in 6 Kapiteln. Vermögen, da geht es um Vermögenskonzentration, also wie es verteilt ist. Es geht ums Thema Klima, es geht um Erbe, es geht um allgemein, wie Lebenschancen verteilt sind. Es geht um Demokratie, also um die Verteilung von Macht, Einfluss. Und natürlich, was nicht fehlen darf, ganz wichtig, es geht um Alternativen. Das ist das 6. Kapitel. Und es ist wirklich grafisch sehr, sehr schön aufgemacht. Man kann sich gut vertiefen in die einzelnen Grafiken, in bunte Balken, in Karten und Tortendiagramme und bekommt dieses Thema Ungleichheit auf eine ganz andere Weise, eine sehr schöne Bildungsform, finde ich, präsentiert, muss keine dicken Bücher lesen und es ist schön zum Verschenken. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man das kostenlos via E-Mail auch tatsächlich anfragen.
Ja, genau. Ihr könnt, also erstmal vielen, vielen Dank für dieses nette Mitbringsel. Ihr könnt auf den Seiten der Rosa-Luxemburg-Stiftung unter dem Schlagwort Ungleichland einfach suchen und dann kann man es bestellen und tatsächlich kostenlos bestellen, auch in größerer Stückanzahl, um das irgendwie weiter zu verteilen, weil es ist tatsächlich gedacht, ja vor allen Dingen als ein politisches Bildungsmaterial. Und genau, und es erscheint jetzt sozusagen. Also wenn der Podcast rauskommt, dann ist es schon erschienen.
Okay, und dann kann man es also auch schon kostenlos bestellen. Mhm. Und damit Bildungsarbeit machen, großartig, es ist wirklich toll. Eva, dein Mitbringsel?
Mein Mitbringsel ist nochmal so eine ganz kleine Unterfütterung. Ich hatte es auch schon erwähnt jetzt im Laufe dieser Sendung. Es gibt eine super Dokumentation von NDR, vom Panorama der Sendung aus dem letzten Jahr, dem Herbst, wo sie nochmal die Familienunternehmen und als die Lobby der Superreichen sozusagen sich unter der Lupe genau anschauen, wie die eigentlich hier Politik machen und deren Mythen ein bisschen gegen den Strich bürsten.
Ah, okay, muss ich auch. Machen wir auch in die Shownotes?
Mhm.
Gut. Gut, großen Dank an dich, Eva, dass du das alles recherchiert hast und uns mitgebracht hast. Wie gesagt, wir verweisen nochmal auf die Shownotes, wo wir alles reinpacken und auch auf alle weiterführenden Texte, die ihr auch in dieser Broschüre von Eva und Hanna findet. Und wie immer möchte ich darauf verweisen, dass ihr uns schreiben könnt an armutszeugnis@rosalux.org. Danke Eva, danke euch allen fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und ich sage auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.